Hallo und herzlich willkommen zum Trecker Talk Podcast des New Ideas Think Tank, einem auf die Landtechnik, ja generell die Off-Highway-Branche spezialisierten Beratungsunternehmen. Dieser Podcast ist für alle Landtechnik-Professionals und Begeisterte, die wissen wollen, wie die Branche tickt. Hier erfahren Sie einzigartige Hintergrundinformationen aus erster Hand von den entscheidenden Köpfen der nationalen und internationalen Landtechnikhersteller und Händler. Dadurch bekommen Sie mehr Sicherheit in Ihren Entscheidungen, die Sie auf die Überholspur in eine erfolgreiche Zukunft bringt. Und damit viel Spaß mit der heutigen Folge.
Mein Name ist Dieter Denzer. Für die Aufnahme dieses Podcasts haben sich mein Geschäftsführerkollege, der Elia Führer, und ich uns in Frankfurt mit einem Talkgast vom schwedischen Stahlproduzenten SSAB getroffen. Wahrscheinlich dürften nicht allzu viele Zuhörer des Unternehmens irgendwie verorten können. Wenn ich aber ergänze, dass es sich dabei um den Hersteller von Hardox handelt, dann dürfte es bei den meisten in den Ohren klingeln in unserer Branche. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Hardox ist seit 19...
Schwedenstahl ist bekannt,
oder? Aber Hardox ist wirklich, das ist, glaube ich, so ein Begriff, den wahrscheinlich jeder mal irgendwo, der in unserer Branche ist, glaube ich, dem ist der Begriff schon mal begegnet. Aber da kommen wir später ja noch dazu. Und den Hardox ist seit 1974, also muss man überlegen, schon 50 Jahre, eine geschützte Marke für den weltweit führenden hochverschleißfesten Stahl von SSAB, der für extreme Haltbarkeit, hohe Härte und Zähigkeit bekannt ist. Und, aber das ist da nicht, da bleibt es nicht dabei stehen. Anlässlich der Bauma 2019 haben nämlich die Schweden mit dem Hardox High Ace eine Sortimentsergänzung präsentiert. Und dabei handelt es sich um einen Stahl, der speziell für den Einsatz in sauren und korrosiven Umgebungen entwickelt wird. Also gerade für uns in der Landtechnik und auch im Baumaschinenbereich und alles eigentlich in der Off-Highway-Branche ein hochinteressantes Produkt. Er kombiniere die hohe Verschleißfestigkeit von Hardox-Stahl mit einer verbesserten Korrosionsbeständigkeit. Die Rede ist hier von einer zwei- bis dreifachen Widerstandsfähigkeit. Genaueres darüber wollen wir von unserem Gesprächspartner erfahren, den ich nun begrüße. Martin Steudel, sehr herzlich gegrüßt erstmal schon. Und jetzt sage ich noch ein bisschen was dazu. Du bist seit 12 Jahren bei SSAB und seit rund 4 Jahren als Area Sales Manager für alle Kunden im deutschsprachigen Raum der Ansprechpartner Market und Applications Agriculture. Aber du bist ja ein richtiger, jahrzehntelanger Stahlgeier, also muss man sagen, wirklich ein Spezialist. Du warst nämlich, insgesamt kommst du nämlich mit deiner Zeit bei Klöckner Stahl, kommst auf 23 Jahre.
Richtig. Hast du selber auch Zeit im Stahl.
Du, ja, also wirklich, also ich würde jetzt mal sagen, du gehörst schon zu den kompetentesten Ansprechpartnern im Bereich Stahl, Martin. Sei herzlich gegrüßt von uns.
Hallo. Ja, guten Morgen zusammen erstmal. Freue mich, dass ich hier sein darf.
Ja, wir freuen uns,
ja, zu sprechen. Also wie gesagt, wir hatten ja Vorgespräche, also wir wissen also schon jetzt, also Vorschusslorbeeren, das wird ein ganz tolles Gespräch.
Ja, super.
Martin, die meisten Zuhörer dürften, wie gesagt, haben wir schon gesagt, irgendwo einmal in ihrer, mit Hardox in Berührung kommen, aber eben nochmal zu dem Unternehmen, zu SSAB als Stahlproduzent. Dürr doch mal ein bisschen so die Zuhörer schon mal vorweg, was steckt dahinter, wer ist das, diesen Stahl und auch diese neuen Stahle, also die sind ja Spezialstähle, der diese Sachen produziert. Erzähl doch den Zuhörern doch das ein bisschen mal.
Du hast das schon richtig gesagt. Also jeder, der mit Stahl zu tun hat, kennt Hardox. Oder die meisten. Die wenigsten kennen aber die Firma, die dahinter steckt, nämlich die Firma SSAB. Ja, wer ist die Firma SSAB? Um es ganz kurz zu sagen, wir sind ein Stahlwerk. Wir sind ein Stahlwerk mit nordischen Wurzeln. Wir agieren heute jedoch global. Wir haben Produktionsstätten in Schweden, Finnland und Nordamerika und sind in Summe ca. 15.000 Leute. Für ein Stahlwerk relativ klein, mit einer Jahreskapazität von ca. 8,8 Millionen Tonnen.
Was heißt relativ klein? Wo würdest du es verorten?
Das kann man sich gar nicht vorstellen.
Also 8,8 Millionen Tonnen ist wirklich ziemlich klein. Wenn man guckt, die größten Stahlwerke weltweit, die haben Kapazitäten von über 100 Millionen Tonnen.
Okay.
Also 8,8 Millionen Tonnen für uns, ziemlich klein. Wir haben aber den Fokus und den Schwerpunkt ausschließlich auf Spezialstähle und Premiumstähle. Bei den meisten anderen Werken ist das so, dass der Fokus, der Schwerpunkt noch auf Standardstahl liegt und Spezialstähle eher die Nische sind. Und bei uns ist das genau umgedreht Unser Fokus sind Hochfeste, Verschleißfeste und Premium-Stufen.
Martin, kannst du ganz kurz den Zuhörern oder auch für uns, wenn wir jetzt über Standard sprechen, was wäre Standard? Sind das Baustähle oder wo müssen wir Standard verorten, Standardstahl?
Ja, kann man sagen, also Baustähle, S235, S355, wir zählen auch noch Schiffsbaustähle dazu.
Okay.
Also unsere Definition für Standardstähle ist alles, was nicht vergütet ist. Streckgrenzen ab 700 Megapascal definieren wir als hochfeste Stähle.
Feinkornstahl nennen wir es, ne?
Feinkornstahl,
ja, richtig. Ja, genau.
Wenn wir gerade an so einem Punkt sind, da passt es eigentlich gerade mal, was eigentlich Stahl, was bedeutet eigentlich Stahl? Also glaube ich, das haben wir so gestern Abend ja noch so ein bisschen so ohne Stahl, also Stahl hat die Welt verändert. Also wie siehst du das? Was bedeutet Stahl für die Gesellschaft?
Absolut richtig, bedeutet viel. Vielleicht noch ein kurzer Punkt zum Thema Hardox, wenn ich das ergänzen darf. Viele sehen Hardox als Synonym für ein Verschleißblech, als Gattungsbegriff. Hardox ist aber kein Gattungsbegriff. Hardox ist eine eingetragene und geschützte Marke von SSAB. Hm. Darf man nicht verwechseln, wird oft verwechselt. Viele, die bestellen oder fragen Hardox an, aber Hardox gibt es nur von der Firma SSAB. Mhm. Das ist vielleicht noch ganz wichtig. Zu deiner Frage, um darauf zurückzukommen, Bedeutung von Stahl für die Gesellschaft. Man muss sich noch eins vorstellen. Wenn man heute den Stahl aus unserer Gesellschaft rausnehmen würde, so würde fast alles zusammenfallen. Es gibt keine Brücken, keine Autos, keine Hochhäuser, Züge, Möbel, Besteck zum Beispiel. Und das ist nur das, was man sieht. Also es bleibt nicht mehr viel übrig.
Ja, wenn man Stahl hat die Welt verändert. Das kann man schon sagen.
Oder? Das ist der Eintritt in die industrielle Revolution gewesen.
Ja, oder?
Ja. Stahl ist auch sehr eng mit Wirtschaftswachstum verbunden. Wirtschaftswachstum und gesellschaftlichen Fortschritt.
Untrennbar.
Ich habe zwei Beispiele mitgebracht. Mhm. Das erste Beispiel, das kommt aus der Lifting-Branche, aus dem Mobilkran-Segment. Vor 25, 30 Jahren war das Standard, dass ein Mobilkran sein eigenes Gewicht heben konnte.
Das stimmt.
Heute ist das so, ein moderner Mobilkran kann das Zehnfache oder noch mehr von seinem Eigengewicht heben. Und das zum Großteil aufgrund des Stahls natürlich. Zweites Beispiel.
Wie erklärst du das? Das wusste ich nicht. Nee, das ist jetzt für mich ja so.
Bis ins
Zehnfache. Erklärst du es vielleicht den Zuhörern?
Also wenn man sich das plastisch vorstellt, ein Baustahl, S355 zum Beispiel, hat eine Festigkeit, wie eine Streckgrenze, von 355 Megapascal. Ein moderner Stahl in der Kranindustrie hat 1300 Megapascal Streckgrenze. Also das Vierfache, knapp das Vierfache. Und das ist natürlich ausschlaggebend, um speziell beim Ausleger von einem Mobilkran Lasten zu heben, ohne dass der Ausleger
zusammenbiegt.
Richtig.
Okay. Ja, aber man muss das wirklich auch mitnehmen, weil mir selber war das auch.
Also für mich immer so ein faszinierendes Beispiel, ich weiß nicht, wie euch das geht. Wir waren ja in Österreich, Dieter, haben wir ein Projekt gehabt, und wenn man dann mal in der Seilbahn sitzt, ne, und du siehst dieses schmale Drahtseil, dieses zusammengekordelte Tau, und dann hängt da eine Gondel dran und da steigen 20 Leute ein und das fährt dann da jahrelang rauf und runter, dann sieht man, wie Stahl die Welt verändert hat, dass man Berge erklimmen kann, ohne darauf hochzulaufen.
Ja, du hast
und
noch ein zweites Flugzeug Beispiel. Was ist dein zweites Beispiel?
Ein zweites Beispiel ist sehr passend für den heutigen Podcast. Kommt aus der Landwirtschaft oder aus der Landtechnik. Und ich habe gelesen, dass ein heutiger Landwirt im Durchschnitt bis zu 150 Menschen ernähren kann mit seiner Tätigkeit.
Das stimmt.
Wenn man zurückgeht auf das Jahr 1900, waren das 5. Nur 5 Menschen.
Genau.
Und das hat natürlich noch andere Gründe, Mechanisierung etc.
Ja gut, aber vieles. Mechanisierung ist der Hauptgrund.
Mechanisierung, vieles startet mit dem Stahl. Also Innovationen beginnen mit neuen Werkstoffen, das kann man so sagen.
Also du hast gerade schon die Brücke zur Landtechnik geschlagen, also kann ich wirklich ja sagen. Ich habe letztens eine Diskussion gehabt mit mehreren Entwicklungsingenieuren über die Meilensteine der Landtechnik. Wir hatten ja Meilensteine, war ja wirklich, es ist ja auch etwas, was wir wirklich ganz intensiv betreut haben. Konsens bestand dabei, dass nicht wenige Innovationen in der Landtechnik überhaupt erst durch neue Materialien ermöglicht wurden. Was letzte betrifft, wäre der Haddock-Stahl, also den du jetzt schon gerade da angeführt hast. Aber wo wären jetzt eigentlich dieser neue Haddocks High Ace zu verordnen? Würde der auch im Grunde eine neue technische Revolution ermöglichen?
Wenn wir sauer und korrosiv betrachten, dann denke ich schon. Ich denke da an den Winterdienst.
Oder? Ja. Also High Ace, wenn man sich den Haddocks High Ace anguckt, das Konzept, das Legierungskonzept und auch das Vergütungskonzept sind komplett anders im Vergleich zu den herkömmlichen Haddocks-Stählen.
Kannst du es erklären oder erläutern?
Genau, also die Idee, die entstand 2017 aus der Kooperation mit der Müllfahrzeugindustrie.
Interessant,
ja. Und unsere Partner im ersten Sinne waren die Entsorgungsunternehmen, also nicht die Hersteller, sondern die Unternehmen, die Müllfahrzeuge fahren sozusagen, nutzen.
Ja, klar.
Und der Wunsch oder der Bedarf war gewesen, die Standzeit von dem ganzen Presswerk zu erhöhen, die Standzeit zu verlängern. Weil ihr müsst euch vorstellen, diese Einheit im Müllfahrzeug, das ist alles verschweißt. Und das ist ein ziemlicher Aufwand, das auszutauschen.
Absolut.
Die Fahrzeuge müssen raus, die müssen in die Wartung, es muss rausgeschweißt werden, Ersatz bestellt, nur eingeschweißt. Ziemlicher Aufwand. Deswegen war der Ansatz, wie kann man oder was kann man tun, um die Standzeit bei dem Müllfahrzeug, konkret bei dem Müllfahrzeug, zu verbessern. Und wir haben 2017 damit begonnen, mit einem komplett neuen Legierungskonzept.
Also es ist im Grunde, steckt da Legierung dahinter?
Oder nicht was? Nur.
Also oder wie erklärst du
es
mal? Ja?
Es ist eine Kombination. Es ist eine Kombination aus Legierung und Wärmebehandlung. Das muss
also
man sagen.
Also durch Aushärten, also das ist eine Wärmebehandlung, da wärmt es ja was aus, oder?
Das ist Wärmebehandlung. Man muss vielleicht auch sagen, wir als Werk SSAB, speziell in Oxelösund, wir produzieren ausschließlich in Schweden. Wir produzieren ausschließlich hochfeste, verschleißfeste Stähle. Wir haben also Anlagen, die kein Werk in der Welt hat. Wir können sehr viel tüfteln.
Ihr seid ja unique.
Das ist komplett einzigartig. Mhm. Wir können damit sehr viel tüfteln. Wir können neue Legierungskonzepte versuchen. Musst auch keine Tausenden von Tonnen an Schmelzen aufbringen. Das geht relativ einfach. Auf jeden Fall kamen wir mit dem Haddocks High Ace mit einem neuen Konzept. Also sprich, es ist etwas mehr Chrom drin, etwas mehr Nickel.
Ja, du musst jetzt nicht der Miraculous
erläutern.
Es ist schon, wir haben ja hier überwiegend Fachzuhörer. Und von daher gesehen ist es schon, darfst du ruhig da ein bisschen in die Schatulle schauen.
Aber das stimmt schon. Also für den sauren Einsatz und korrosiver Umgebung etwas zu machen, das würde ja auch 1:1 quasi in die Landtechnik passen.
Ja, 100%. Also wenn wir schauen, wie viel Dinge wir haben, alles was im Futtermischbereich, alles was mit Silagen umgeht.
Ja. Also das haben wir auch sehr schnell festgestellt, noch zurückzukommen auf das Thema Müllfahrzeugindustrie.
Ja.
Also der Stahl, der wurde 2019 gelauncht auf der Bauma. Anfang 2019. Und ich habe diesen Kunde in Deutschland mit begleitet.
Das war ein deutscher Unternehmen.
Ich habe den mit begleitet, das Projekt. Und am Anfang war natürlich eine gewisse Skepsis da. Zweieinhalb oder dreifache Standzeit. Kann das möglich sein? Und wir waren dann wirklich so weit, wir haben ihn überzeugt, dass der das testet, Haddocks High Ace. Und er konnte es nicht glauben, es war wirklich dreifache Standzeit.
Aber Martin, eine Frage dazu. Wenn man sich das jetzt so vorstellt, dann denkt man, dreifache Standzeit, ganz normal früher. Dieter und ich, wir haben ja einen handwerklichen Grund. Ich habe ja Land- und Baumaschinenmechaniker mal gelernt. Ist das Material dicker geworden? Ist es schwerer geworden? Können die noch das gleiche Volumen laden? Oder seid ihr im Prinzip, habt ihr die gleichen Ausgangsparameter gehabt bei diesem Müllfahrzeug, dass er gleiche Volumina laden kann, ohne mehr Gewicht zu bekommen und habt trotzdem die annähernd dreifache Haltbarkeit?
Und das ist der charmante Nebeneffekt. Man kann sogar Gewicht rausnehmen.
Echt?
Man kann Gewicht reduzieren, hat natürlich etwas weniger zusätzliche Standzeit, aber wenn man bei der gleichen Dicke bleibt, hat man wirklich die volle 2,5- bis 3-fache Standzeit in diesem Beispiel der Müllfahrzeuge. Man muss ja auch sich vorstellen, Hausmüll, ist vom pH-Wert ziemlich niedrig angesiedelt, 4 bis 6. Und das ist aggressiv, das greift den Werkstoff an. Und wenn man dann noch in Kombination die abrasive Komponente, und Hausmüll ist ja sehr abrasiv, da kann ja alles drin sein, da können Glasscherben drin sein. Und das macht den Hardox High Ace aus. Da fühlt sich da wohl, wo man Korrosion, also niedrige pH-Werte, in Verbindung mit Abrasion hat. Verschleiß.
Abrieb.
Abrieb, genau. Ja, Verschleiß, ja. Abrieb, Material, ja. Abtragung. Da fühlt sich der Hardox High Ace sehr wohl. Und wir haben, wie gesagt, sehr schnell festgestellt, es gibt noch viel mehr potenzielle Industrie.
Ja, Martin, ihr schaltet ja momentan schon, also mir fällt gerade so ein, also eure Banner bei uns im Trecker Talk, da habt ihr ja einen,
weil Futter
es auch ein Futtermischwagen, ja,
richtig,
genau, Futtermischwagen. Als Aufmacher. Also da, ihr habt ihr da schon Kunden, seid ihr da schon, haben die das schon erkannt, dass das eigentlich für sie im Grunde auch eine völlig neue Möglichkeit gibt?
Ja, es ist das. Der Stahl ist halt einzigartig. Es gibt keine Norm dafür. Es gibt auch kein Äquivalent. Und deswegen freue ich mich auch, dass wir heute über den HRS speziell sprechen können, um den näher zu bringen, um wirklich diesen Stahl bekannt zu machen und was der für ein enormes Potenzial hat in der Landwirtschaft. Und es sind auch keine Grenzen gesetzt. Du hast gesagt, die Futtermischwegen, definitiv. Aber auch in Kombination mit Heu, Biomasse, Silage.
Ja, ich habe zum Beispiel die Erntewegen, alles was mit solchen Materialien,
alles was irgendwo in Saure kommt, gell? Saure Umgebung in Kombination
Gülletechnik könnte
mit Verschleiß,
oder? Absolut. Gülletechnik,
das ist ganz sauer. Gülletechnik, ja. Ich bin der Kaufmann, ich darf das sagen, meine Techniker, die würden mir definitiv widersprechen, aber ich sage ab und zu, Hardox High Ace ist eine Kombination zwischen Edelstahl und verschleißfesten Stahl. Natürlich, es ist kein Edelstahl.
Ja, muss man klarstellen.
Martin, was ich interessant finde, dass ihr Kunden habt, die so tief in die Bedarfe mit euch einsteigen, dass die im Prinzip fast ein Lastenheft mit euch formulieren und die Dinge wie Effizienz klar formulieren, Kosten. Und am Ende ein total nachhaltiges Produkt rauskommt, so wie du das beschrieben hast, was alles besser kann, aber nicht, wo das Volumen nicht eingeschränkt wird. Sowas finde ich gut. Also ja, ist gut, wenn man auf Anforderungen eingeht. Genau,
die mal da fragen. Also weil du hast ja das Beispiel mit dem Abfall
und dem
Müllfahrzeugunternehmen. Mhm. Ist für dich jetzt, du bist ja jetzt wirklich über 2 Jahrzehnte da dabei. Verändert sich da was? Sind die Erstausrüster, kommen die mit ihren, sag jetzt mal, oder wer kommt denn auf die zu? Also wer ist denn da jetzt eigentlich aktiver? Du sagst, warst du das, wenn du das betreut hast, der denen überlegt hat, hey, oder haben die ihre Anforderungsprofile dir geschildert und du hast es dann ins Unternehmen reingetragen? Oder wie verändert sich das gerade noch, Martin?
Also bei uns ist das so, wir legen sehr, sehr viel Wert auf Kundennähe, auf eine wirklich partnerschaftliche Beziehung. Mhm. Und wir bedienen nicht nur Großkunden, das ist vielleicht nochmal wichtig zu sagen. Wir bedienen auch Kunden, die tafelweise kaufen. Das ist absolut kein K.O.-Kriterium. Auch wenn wir ein Stahlwerk sind, wir haben eigene Leger, können tafelweise bedienen und haben dadurch natürlich eine größere Reichweite. Mhm. Was wir aber sehen ist, auch bedingt durch die Automatisierung in der Produktion beim Kunde, dass mehr Wert auf Qualität gelegt wird. Dass die Kunden schon einen Werkstoff einsetzen wollen,
der nachhaltig ist. Den normalen Baustall, den kann er aus Indien oder sonst was sehr preisgünstig beziehen. Also das, glaube ich, als Überlebensstrategie für ein schwedisches Unternehmen, glaube ich, macht ihr gerade die richtige Strategie.
Keine Chance. Du musst dich fokussieren und spezialisieren und positionieren. Das hat er sehr erfolgreich getan.
Ja. Richtig. Und deswegen, das ist auch unser Fokus, die hochfesten, verschleißfesten Stähle. Und unser Ansatz ist immer, dem Kunde oder dem Endnutzer einen Mehrwert zu geben. Wir wollen nichts konstruieren im stillen Kämmerlein, was niemand benötigt. Und das war auch beim HRS so. Wir wollten mit einem Produkt kommen, was dem Markt und dem Endnutzer einen tatsächlich greifbaren Mehrwert bietet.
Gehen wir mal nochmal, aber da steckt der Hardox drin. Hardox HRS heißt der neue Stahl. Mhm. Aber ich glaube, wir sind auch bei dem Hardox, sollte man vielleicht die Leute noch mal ein bisschen mehr mit abholen.
Absolut.
Was ist der Abend uns da und auch die Veränderungen, die da erfolgen. Also das ist, Hardox, ist klar, ist ein extrem hoch verschleißfester Stahl. Also jeder, der irgendwo ein bisschen mit in unserer Branche mit Stahl oder mit irgendwas zu tun hat, der hat das Intus, dass das so ist. Aber du hast uns gestern Abend erzählt, dass ihr richtig, dass das ist ja was von was 74 erfunden war, das ist es nicht heute nicht mehr, sondern ihr habt da sehr viel dran gearbeitet. Erzähl doch mal, was sich da im Laufe der Jahre getan hat und wo er heute steht mit dem Hardox.
In 5 Jahrzehnten.
Ja, 5 Jahrzehnte.
Jahrzehnte.
Ja, okay. Vielleicht können wir mit dem Namen beginnen. Hardox. Hm. Was bedeutet Hardox? Hm. Und Hardox ist eine Zusammensetzung aus 2 Begriffen, nämlich dem Wort Hard aus dem Englischen und das Ox sind die beiden Anfangsbuchstaben von unserem Produktionsstandort in Schweden, nämlich Oxelösund. Mhm. Und wenn man sich die Produkte von uns anguckt, dann zieht sich dieses Ox bei ganz vielen Produkten mit durch. Mhm. Hardox, Amox etc. Auf jeden Fall Hardox, ja, mehr als 50 Jahre am Markt. Und es ging damals los, dass man Stück für Stück die Härte erhöht hat. Also von 400 Brinell auf 450, 500 Brinell.
Das ist Brinell, es ist die
wie Brinell,
die Härte misst.
Genau,
also jeder, ist die, also wir haben eine Metallausbildung, wir wissen das. Ja. Brinell ist praktisch die Härte.
Genau,
wenn man irgendwo mit auf was am Material mit was beaufschlagt und dann wird die Eindringtiefe gemessen, das ist die Brinell.
Genau. Härte. Dann sagen, wie abriebfest ist der Stahl.
Genau.
Und wenn man einen Hardox 500 hat, dann bedeutet das, er hat eine Härte von 500 Brinell. Mhm. So, und das war im Prinzip die Evolution, dass man die Härte mehr und mehr gesteigert hat. Wir stehen heute bei 650 Brinell, circa, heißt dann Hardox Extreme. Wir haben aber auch relativ schnell gemerkt, dass Härte nicht alles ist. Das kommt natürlich auf die Umgebung an.
Wenn der Spröder unter Umständen, also das
dann alles springt, der bricht nicht mehr, springt.
Spröde, genau, also wenn man bei Abriebverschleiß bleibt, dann hat das natürlich den Vorteil, wenn Steine drüber gleiten. Je härter die Ware oder je härter der Werkstoff, desto weniger Abrieb. Macht Sinn. So, aber es gibt natürlich in der Praxis Konstellationen, wo man noch andere Umgebungen hat. Saure Umgebungen, salzhaltige Umgebungen zum Beispiel oder Temperaturen. Und wir haben sehr schnell festgestellt, nur an der Härte zu arbeiten ist nicht alles. Wir müssen auch gucken, dass wir andere Eigenschaften in den Stahl mit reinbringen. Und die erste Abwandlung, nenne ich es mal, war der Hardox High Tough. High Tough, also für Zähigkeit, bedeutet, ist ein Verschleißstahl mit etwas geringerer Härte, aber mit extrem hoher Zähigkeit, weniger rissanfällig.
Und wir sprechen da von Torsion, oder? Also Verdrehung und alles,
Verdrehung, oder? Das auch, aber es geht hauptsächlich wie er Schläge aufnehmen kann.
Okay.
Wie der Stahl Schläge aufnehmen kann, ohne zu reißen.
Wenn der grober gegen den Stein läuft beispielsweise.
Oder zum Beispiel in einer großen Radladerschaufel. Das ist ein typisches Beispiel für High-Tef. Die Schneidleiste, das sind oft 80er bis 120er Leisten aus High-Tef, weil der natürlich viel Energie absorbieren muss, der Stahl, ohne zu reißen. Und auch ein Nebeneffekt, man muss nicht vorwärmen bei diesem Stahl. Muss auch aufpassen, wenn man den schweißt, muss man vorwärmen, je nach Dicke. Es gibt da gewisse Vorgaben bzw. Empfehlungen.
Parameter.
Bei High Tough, der ist sehr, sehr dankbar in der Werkstatt. Das war der Anfang, High Tough. So, dann gingen wir über Temperatur. Was ist, wenn ein normaler, in Anführungszeichen, Verschleißstahl in Kontakt kommt mit Temperatur? Dann verliert er seine Festigkeit. Nicht komplett, aber er verliert doch signifikant an Festigkeit. Und wir kamen mit dem Hardox High Temp, speziell für Temperaturanwendungen, Hochtemperaturanwendungen entwickelt. Ja, und um den Kreis zu schließen, das neueste Produkt, unser High Ace, für Umgebungen, die relativ sauer sind.
Das ist ja irre, ne? Da gibt es konstruktiv intelligenten Stahl.
Kann man da in dem Fall von einem intelligenten Stahl tatsächlich
reden? Also ich finde, der High Ace ist definitiv ein Game Changer für die Industrie. Und der macht Dinge möglich, die früher nicht möglich gewesen sind. Und um zurückzukommen, Edelstahl. Es gibt Anwendungen, wo man wirklich Edelstahl ersetzen kann mit Hardox High Ace. Wenn Abrasion und Korrosion deine Rolle spielen.
Aber ich möchte nochmal das aufgreifen, also die Frage, weil da bist du nicht drauf eingegangen, in die 50er, du hast zwar diese anderen neuen Sorten gemacht, aber ich glaube, insgesamt ist der ihr habt ja das Hardox-Konzept oder irgendwie habt ihr auch doch im Laufe der Zeit, wenn ich es richtig irgendwo verfolgt habe, zu Pressemeldungen von SSAB, dann habt ihr doch auch den Hardox-Stall auch irgendwie neu erfunden.
Also es wird immer wieder verbessert. Das Konzept, das Grundkonzept ist gleich geblieben. Ja, es ist ein vergüteter Stahl, ein vergüteter, teilweise angelassener Stahl. Aber es wird natürlich immer wieder optimiert, verbessert. Biegbarkeit, Schweißbarkeit, dass das so werkstattfreundlich wie möglich ist für den Endkunde.
Das ist also Aspekt, und reparaturfreundlich. Das ist,
das so, ist ganz, sagst, ganz wichtig.
Kann ich das schweißen? Muss ich das warm machen? Das ist so. Du hast mir
ja gerade
ganz kurz dazu mal. Wenn wir, für mich ist das ja das, was du uns gerade aufgezeigt hast mit dem Hardox, diese Entwicklungszyklen. Das bedeutet ja, dass ihr die Anforderungen, die der Markt euch ja wahrscheinlich gestellt hat, denen seid ihr begegnet, ihr habt entwickelt, ihr habt ein Produkt entwickelt und habt es gelauncht und nun ist da. Wenn wir das mal auf die Landtechnik übertragen, auf heute, auf gegenwärtig und auf die Zukunft. Das heißt, welche Anforderungen haben denn, ich sage jetzt mal OEMs, Erstausrüster in der Landtechnik speziell an euch, was den Stahl angeht? Was sind die Kernanforderungen an einen Stahl, den SSAB liefert? Bleiben wir beim Futtermischwagen, weil den haben wir ja.
Aber es gibt ja keine Maschine, wo kein Stahl drin ist.
Ja, also, die gibt es ja, genau.
aber ist eine gute Frage, ja, Ida.
Also, wenn man sich anguckt, diese reine Verkaufstransaktion, das ist die Spitze des Eisbergs.
Genau.
Und wenn wir unsere Organisation angucken, ja, wir haben eine relativ große Vertriebsorganisation, wir haben aber auch eine ziemlich große Technikorganisation. Und die Anforderungen, die gehen weit darüber hinaus, nur einen Stahl von A nach B zu liefern. Natürlich, das muss passen, auch von Lieferperformance etc. Aber
Verfügbarkeit.
Oft, Verfügbarkeit, ja. Natürlich. Aber oft ist das so, dass man, wenn man diese enge Partnerschaft hat, gemeinsam Projekte bespricht, gemeinsam Entwicklungen oder auch Produkte sich anguckt,
optimiert. Darf ich da mal nachfragen, weil ist das, zum Beispiel, hast ja gerade schon selber betont, du bist Kaufmann. Wer ist am ersten oder da bei solchen Sachen am Kunden an? Ist eure Techniker mit dem in der Vorentwicklung, mit den Konstrukteuren? Also wie läuft sowas dann eigentlich ab? Mhm. Weil die Sachen fallen ja nicht wie Mana vom Himmel runter, diese neuen Stahlsorten oder Spezialstähle, die ihr macht.
Ja. Also selbst unsere Verkäufer sind keine reinen oder klassischen Verkäufer, wie man sie kennt. Ja, das sind halbe Techniker. Ja, das müssen die mitbringen, die müssen das Handwerkzeug haben, das haben die auch. Und das ist im Prinzip in Kooperation mit unserem Techniker.
Das
ist der erste Anlaufpunkt. Aber der Verkäufer ist wirklich in der Regel der erste Anlaufpunkt. Auch der Verkäufer kann sehr viel schon allein beantworten an Fragen und Hilfestellung geben. Wenn das darüber hinausgeht, kommen unsere Techniker ins Spiel, lokale Techniker. Und wenn es dann wirklich ins Detail geht, Simulationen zum Beispiel, dann haben wir nochmal Spezialisten im Werk sitzen.
Du bist ja für Deutschland oder für deutschsprachigen Raum zuständig. Hast du auch noch hier, ich glaube, ihr habt ja auch hier Niederlassungen in Deutschland. Also habt ihr da hier auch einen technischen Support in Deutschland?
Vor
mit deutschen Ansprechpartnern?
Absolut. Das ist auch zwingend notwendig, dass wir die Landessprache sprechen. Man kann vieles machen mit Englisch heutzutage, klar. Aber wir...
Wo sitzt ihr noch? Glaube ich, in Düsseldorf? Kann irgendwas?
Ja, wir sitzen im Ruhrgebiet.
Sitzt ihr, gell?
Genau, wir haben zwei Techniker. Aber es ist uns immer wichtig, dass wir auch in Länder gehen, wo dass der Techniker die Landessprache sprechen kann. Das ist ganz, ganz wichtig.
Wir waren gerade nochmal bei diesem Thema mit dem, ab wann SSAB einbezogen wird in die Entwicklungsprozesse von den Erstausrüstern oder was. Hast du ein Beispiel?
Ja.
Ein Beispiel hast du vorhin gesagt, mit dem Müll. Da hast du schon ein
Beispiel gesagt. Ja. Die Kooperation soll wirklich so eng wie möglich sein und so früh wie möglich, wenn es um die Einbindung geht. Es gibt da viele, viele Beispiele. Und nicht nur mit OEMs, sondern auch mit Verarbeitern.
Mach mal ein Beispiel, sag mal.
Also ich habe Ein Beispiel, ein Beispiel, das bezieht sich auch auf HAs und das kann man wirklich als Aha-Effekt kennzeichnen. Das ist ein Kunde, der baut Baggerschaufeln für verschiedene Segmente und der hat einen Endkunde, der kommt aus der Kohleindustrie, Kohleumschlag. Und mir war das damals auch nicht bewusst, Kohle enthält Sulfide.
Und Säure.
Phosphor auch.
Ja, und wenn die Kohle in Kontakt mit Sauerstoff und Feuchtigkeit kommt, entsteht so ein saures Gemisch.
So ein saures
Wasser. So, der hat wirklich vieles probiert für diesen Endkunde. Er hat unseren Hardox versucht, den 500 TAF, was der Standard ist. Er hat Edelstahl versucht, er hat gewisse Baustähle versucht. Und am Ende hat er festgestellt, dass der Edelstahl bei dem Kohleumschlag am längsten gehalten hat. War natürlich die teuerste Variante, aber es war die langlebigste Variante. Und wir haben mit dem zusammen überlegt, was kann man tun? Welchen Werkstoff, also bei der Werkstoffauswahl, haben wir den schon unterstützt? Und wir sagten, probier doch mal den HS. Und er hat den HS versucht, was natürlich vom Kostenfaktor deutlich günstiger war.
Was ist, was heißt Edelstahl. Das? Ist Edelstahl, was ist da Preisdifferenz und Pima Schnauze?
Ja, also mindestens die Hälfte.
Okay, ja,
auch bei Edelstahl gibt es auch verschiedene Güten
ja,
aber
klar,
man kann sagen, die Hälfte. Und am Ende kam der mit der doppelten Standzeit aus. Also Hälfte vom Preis und doppelte Standzeit bei diesem konkreten Beispiel Kohleumschlag.
Ja.
Und das war für mich und auch für den Kunde ein richtiger Aha-Effekt.
Das ist der Game-Changer, den du vorhin
angesprochen
hast. Weil wir haben ja in der Landtechnik, haben wir ja schon, ich sag mal, die Landwirtschaft steht unter Druck, die Landmaschinenhersteller stehen unter Druck. Ich sag mal, nicht einfach nur Regulatorik, die wir natürlich haben, aber ich meine jetzt den ganz klar betriebswirtschaftlichen, den Kostendruck. Und wenn man dem Kostendruck begegnen kann mit einer höheren Standfestigkeit und Langlebigkeit, dann ist das, glaube ich, nur eine Aufgabe, das transparent darzustellen. Aber vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen...
Ja, aber lass mich auf das gleich noch
anschauen.
Bitte. Wir waren ja gerade bei diesem mit Herstellern gemeinsam.
Mhm.
Wie schaut denn für dich aus deiner Sicht her, mit Blick auf das, was der Ilja gerade gesagt hat, eine ideale Entwicklungspartnerschaft aus, Mati?
Offenheit. Also man braucht natürlich das Vertrauen.
Ja, du hast gesagt, sehr früh. Also vielleicht kannst du es nochmal präzisieren. Du hast gesagt, sehr früh einbinden, hast du gerade so in so einem Nebensatz.
Ja, also für uns ist die Kooperation mit Kunden ein Prozess, das ist kein Zeitpunkt. Für uns ist das ein richtiger Prozess und deswegen auch das Wort Vertrauen. Wir legen da sehr viel Wert, dass wir absolut vertrauensvoll mit den Kunden zusammen agieren, arbeiten und dass das Vertrauen natürlich auch da ist, uns da mit einzubinden. Es geht so oft auch um Geheimhaltungsdinge, aber dass wir wirklich so zeitig wie möglich da um die Themen, die Bedarfe vom Kunden wissen, die anderen Anforderungen. Und du hattest es gerade gesagt, Ilja, es gibt andere Anforderungen, auch aus der Landwirtschaft. Und was wir heutzutage sehen, das betrifft dann hauptsächlich die OEMs, die global unterwegs sind, das, was hier in Europa, Mitteleuropa funktioniert, muss nicht unbedingt in anderen Teilen von der Welt funktionieren. Stichwort andere Bodenbedingungen. Wenn heute ein Kunde nach Afrika, um nur mal ein Beispiel
zu machen,
wenn nach Afrika geht, dann wird er feststellen, dass der Boden vom pH-Wert anders beschaffen ist. Und das, was hier funktioniert, funktioniert da mit Umständen oder unter Umständen nicht. Und das sind die Anforderungen, wo der Endkunde...
Oder ein Haferstein ist oder sonst. Oder in Spanien, glaube ich, sind sehr viele Steine. Also das, wie du richtig sagst, es gibt, glaube ich, nichts, was sich one size fits all über die ganze Welt funktioniert.
Lehm, Klei, Kalk, Mergel und Sand. Also wir kennen das ja von den Bodenbearbeitungsmaschinen oder von den Seeaggregaten. Wo laufen die? Die verschleißen. Manchmal denkt man im Sand, das hält alles etwas länger. Aber Sand ist auch fürchterlich abrasiv.
Sand ist das am abrasivsten.
Genau, das ist Schmirgel ohne Ende. Und wenn ich dann einen etwas bindigeren Boden habe, der zwar insgesamt etwas schwerer ist, halten manche... Bodenbearbeitungsgeräte oder die Arbeitswerkzeuge im Boden, abhängig der Arbeitstiefe, halten manchmal länger als im Sand. Das ist natürlich ein Thema. Und was alle Hersteller gelernt haben und auch jeder Landwirt, dass wenn er dann mal Piratenteile irgendwo günstig kauft, Dieter hat das Stichwort Indien schon genannt, also man kann ja aus Indien preiswert Form- und Pressteile bauen, dann hat man da manchmal zunächst günstig gekauft, aber am Ende dann doppelt und dann war es doch sehr, sehr teuer. Und das sind eben die Punkte. Du hast ja noch so ein Töpfchen mitgebracht, oder? Vielleicht kannst du zu dem noch was sagen.
Ja, ein kleines Töpfchen. Ja, ist ja ganz was anderes. Ja, jetzt nochmal. Das ist ein Töpfchen.
Es kommt nicht vom Frühstück, also ja, keine Frühstücksflocken drin. Im Prinzip muss man sich das vorstellen. Sieht aus wie eine Schüssel. Hat einen Durchmesser von ca. 15 cm.
Also wir zeigen das nochmal für die Zuhörer. Wir werden da Videosequenz mal machen, weil das ist was ganz was Besonderes.
Genau.
Genau, also das nächste Mal müssen wir ein Video drehen, kein Podcast. Aber die Besonderheit an dieser Schüssel ist, sie besteht erstmal aus Stahl. So ist, aber nicht aus irgendwelchem Hardox? Stahl, genau. Es ist Hardox 500. Sondern die nächste Besonderheit ist, diese Schüssel ist tief gezogen, ohne Risse. Und die Dicke von dem Material ist ca. 6 mm. Und das soll verdeutlichen, was moderne Stähle, was der moderne Hardox heute kann.
Ja, was wir jetzt mit den den Zuhörern eigentlich da mitgeben wollen, ist, dass es ja auch oder den Konstrukteuren, dass die plötzlich auch Stahl in der Verarbeitung anders denken können, Martin. Das ist ja auf das, was du hinwirst.
Und in der Produktion.
Ja, in der Produktion. Also, ja, klar,
das ist der Punkt, genau, das ist der Punkt, dass der neue Stahl oder der weiterentwickelte Stahl.
Das, was man vielleicht früher, so in so einem Fall wäre das vielleicht ein Gussteil.
Früher war das vielleicht ein Gussteil oder ein gefrästes Teil.
Und was so nacharbeiten.
Was natürlich sehr teuer ist. Und der neue, moderne Hardox in Kombination mit modernen Bearbeitungsmaschinen, zum Beispiel Faserlaser-Aggregate, 3D-Faserlaser-Aggregate, können heute Dinge möglich machen, wo man früher fräsen musste. Fräsen ist natürlich sehr teuer. Heute kann man unter Umständen schon den Schnitt oder die Kontur auf dem 3D-Laser machen. Und das gibt natürlich enorm viel Kostenersparnis und auch Flexibilität für die Kunden.
Also am Ende ist das effizienter, viel effizienter. Und dann bleibe ich nochmal bei dem Wort, dass der Stahl ist konstruktiv intelligent. Weil der Entwickler gewisse Baugruppen, wo er vielleicht jetzt, wenn ich diese Schale dort sehe, dort könnte man ein Lager pressen, da kann irgendwas beweglich geführt werden. Das hat eine andere Festigkeit, eine andere Zähigkeit. Und wenn ich das mit so einer Komponente bauen kann, ist das einfacher im Verhältnis zu dem, wie du
es erklärt hast. Warte, wie lange gibt es das? Oder habt ihr diese Erkenntnis? Weil ich glaube, das ist etwas, die Konstrukteure kommen ja irgendwo mal aus dem Studium, die kennen bestimmte Verarbeitungsmöglichkeiten.
Ja, so wie sie
es gelernt haben. Kann es sein, dass das zum Beispiel eine Botschaft ist, die über draußen noch nicht angekommen ist in der Branche? Dass es sowas gibt?
Ich denke schon. Also da gibt es noch viel Nachholbedarf. Also diese Schale ist ca. 7-8 Jahre alt.
Okay, ist doch auch schon länger.
Länger. Aber was wir sehen und was mich immer wieder verwundert, speziell auch in der Landtechnik, ist noch die relativ große Menge an Bohrstählen. Also Stähle, die unvergütet sind, wo man die Bearbeitung im unvergüteten Zustand durchführt und das Werkstück, das bearbeitete Werkstück nimmt und vergütet. Und das ist im Prinzip die
Aushärtet, also was man da macht, anlassen, Temperatur und alles,
die lieber halt vergüten. Also richtig vergüten mit Temperatur. Oder genau. Das ist im Prinzip die Message, dass heute mit modernen Hardox-Stählen in Kombination mit modernen Maschinen kann man ganz anders denken. Und vergüten benötigt Energie. Es wird oft mit Gas vergütet. Und Energie ist teuer. Wir wissen das alle, wir sehen das jeden Tag. Es ist ein sehr, sehr aufwendiger Prozess. Es ist ein teurer Prozess. Und mit den neuen Möglichkeiten kann man diesen Prozess für gewisse Teile komplett überspringen.
Du hast uns ja gestern Abend mal nochmal dieses ganze Thema auch mit den langen, also wir reden über Bodenbearbeitung, haben wir jetzt schon ein paar Mal jetzt hier erwähnt, aber eure Stähle oder die besonderen Stähle, die sind ja auch zum Beispiel in den Fahrzeugrahmen. Du hast gestern Abend dieses Beispiel da gebracht. Könntest du es vielleicht den Zuhörern auch mal mit den Zuhörern noch teilen?
Ja, zum Beispiel LKW-Trailer.
Genau, das Trailer-Thema.
Die klassischen LKW-Trailer, die man überall sieht, auf der Autobahn und sonst wo.
Aber auch wir haben in der Landtechnik wahnsinnig viele
Fahrzeuge. Auch. Wir haben jedes Erntegut muss transportiert werden. Der Materialumschlag in der Landtechnik ist, glaube ich, gehört mit zu den größten überhaupt.
Ja. Genau. Auf jeden Fall die Anforderungen von den Herstellern der Trailer und natürlich auch von den Fuhrunternehmen ist Gewicht. Es geht um jedes Kilo, jedes Gramm, kann man sagen. Ja. Nicht jedes Kilogramm, es geht um jedes Gramm. Und Stahl ist natürlich ein Hebel, absoluter Hebel.
Der Rahmen.
Das Chassis von so einem Trailer kann man ganz leicht upgraden, also upgraden von Baustahl auf zum Beispiel Strength 700 MC, Feinkornbaustahl. Hm. Ich habe sogar einen Kunde,
der darf man meinen Namen nennen. Wir haben ja hier in Deutschland ja richtig viele, die in dem Bereich Logistik unterwegs sind, ob das jetzt ein Schmidt, ob das ein Cargo Bull, ob das ein Krone ist, ob das ein Fliegel ist. Arbeitet ihr mit diesen Unternehmen?
Mit schon? Den meisten. Mit den meisten von den genannten. Aber ich habe einen Kunde, der ist sehr mutig, muss man sagen. Er kommt auch aus dem Nutzfahrzeugbau und der geht noch einen Schritt weiter. Der setzt 700 MC, also den Feinkornbaustahl mit 700 Streckgrenze, mit 69 MC. Mhm. Und das ist natürlich nochmal ein Schritt, wo der Gewicht rausnehmen kann. Ist natürlich ziemlich kompliziert, muss man sagen, auch in der Herstellung, in der Produktion. Man muss auf Schweißnähte achten, dass es keine Risse gibt etc. Aber was ich damit sagen will, da ist noch nicht Ende bei 700 MC. Also das wird in den nächsten Jahren auf höhere Güten gehen wie 69 MC, um Gewicht zu sparen.
Ja, ich denke da an gestern Abend, als du uns die beiden Stahlstreifen gegeben hast, hat gesagt, drück mal. Da sieht man ja, wie stabil
Stahl sein kann. Wie unterschiedlich das ist.
Das ist ja genau so, glaube ich.
Genau. Und wir sehen das natürlich auch oft, dass ein Produkt, was ziemlich leicht aussieht, leicht und dünn, oftmals negativ behaftet ist, stigmatisiert. Es ist aber nicht so.
Ja. Nur weil das leicht aussieht. Weil das der Hintergrundwissen nicht da ist.
Ein Bauteil muss nicht unbedingt dick sein, fest aussehen, heavy sein, um auch zu funktionieren. Leichtbau, das ist die Zukunft.
Ja, du hast uns ja gestern den klassischen Aha-Moment geliefert. Mhm. Also gefühlt würde ich mal sagen, war das ungefähr gleich schwer. Ne? Ich könnte jetzt gar nicht sagen, was war diese leichter. Das eine Ding konnte man biegen und das andere war unbiegbar. Das war Wahnsinn.
Genau.
Also und das ist ein Aha-Moment. Und ich denke, du hast schon recht. Wenn ich klassisch an Landwirte denke, die gucken da rauf und dann muss das erstmal solide und massiv aussehen, sonst tun sie sich schwer. Ne? Wenn das so nach Leichtbau aussieht, dann.
Und das ist der Punkt. Es ist noch stigmatisiert in einigen Segmenten, aber deswegen machen wir einen Podcast.
Ja, genau. Ja, gut, oder vielleicht auch noch. Wir haben ja schon gesagt, also das muss man vielleicht auch mal. Wir machen ja immer Teaser zu, um die Podcasts ja, sag jetzt mal, in die Welt zu bringen. Das könnte man vielleicht auch mal mit ein paar so Videosequenzen sowas auch den Leuten mal zeigen, weil das ist plastischer, kann man es nicht darstellen. Das kannst du fast mit Worten gar nicht fassen. In Worte fassen. Ja. Aber ich möchte, was das immer, weil was wirklich ein Riesenthema ist und was du überhaupt noch gar nicht uns die Chance geben hast, da mal darauf einzugehen, das ist ja das ganze Thema, das ist seit Jahren, geht es ja bei uns gerade auch in Verbindung mit den Energiepreisen. Um den grünen Stahl. Mhm. Martin, und das ist ja, ich glaube, das ist ja auch etwas eine Spezialdisziplin von.
Alle reden zumindest davon, ne?
Immer ja, aber ja, ich glaube, da seid ihr doch auch richtig daheim, oder?
Also Stichwort Nachhaltigkeit.
Ja, und das wollte ich hinaus. Ja.
Genau,
ja.
CO2-Reduzierung, Dekarbonisierung, absolut wichtiges Thema. Und bei uns ist das auch stark verankert in der DNA. Wir sind ein nordisches Unternehmen, deswegen auch sehr naturverbunden und achten auf die Umwelt. Und das ist nicht nur ein Slogan, wir tun da wirklich was dafür. Warum? Wir müssen auch was dafür tun, denn wir stehen in Schweden und Finnland für jeweils 10% des CO2-Ausstoßes.
Die Stahlindustrie?
unser Werk, unsere Werke,
okay,
stehen für jeweils 10%.
Okay. Okay.
Deswegen haben wir da auch eine Verpflichtung, da was zu tun. Und das tun wir in mehreren Etappen. Aber vielleicht noch kurz CO2 und Stahlindustrie. Wo kommt das her? Warum ist das im Prinzip so ein Treiber, die Stahlindustrie? Und da muss man zurückgehen auf die Stahlherstellung, also auf den Hochofenprozess. Und diesen Hochofenprozess gibt es seit Hunderten von Jahren. Geht zurück bis ins 14. Jahrhundert.
Richtig.
Den klassischen Hochofenprozess. Und im Prinzip, es geht darum, Eisenerz in Eisen umzuwandeln. Ja,
genau, erstmal aus dem Stein zu lösen, ja, oder?
Genau, zu lösen,
schmelzen.
Genau, auszuschmelzen. Also Eisenerz, Fe2O3, will man umwandeln zu Eisen, Fe. Wie macht man das? Braucht viel Energie dafür. Und man hat das immer bisher mit Kokskohle gemacht.
Oder anfänglich mit Holz, hat man die Wälder abgefahren.
Genau, ne? Genau, also so Unmengen von Energie, die man da benötigt. Und heutzutage
Schmelzpunkt ist über 900 Grad. Ist es richtig? Also habe ich irgendwie so aus dem Schulwissen noch hingewiesen.
Es ist vierstellig.
Vierstellig,
okay. Es ist sogar vierstellig.
Okay.
Und ja, Koks ist das Reduktionsmittel. Und im Prinzip entsteht während des Schmelzprozesses CO2 als Abfallprodukt. Das kann man nicht vermeiden, wenn man Stahl über die Hochofenroute mit Koks herstellen möchte. Das ist der Ansatz. Wie kann man CO2 vermeiden? Es gibt da mehrere Wege und wir haben uns für unsere Werke in Amerika auf den Weg der schrottbasierten Stahlherstellung eingeschossen.
Also dass er erst nicht mehr rausschmelzen muss.
Elektrolichtbogenofen, ja, ja. Genau, man nutzt Schrott. Man nutzt kein Eisenerz mehr, man nutzt Schrott als Ausgangsmaterial, um Stahl herzustellen. Und das Gute ist, wir machen das schon ziemlich lang in den Vereinigten Staaten. Wir haben da zwei Werke, die ausschließlich mit den Elektrolichtbogenofen arbeiten und haben dadurch natürlich auch Erfahrungen sammeln können. Und es ist auch möglich, über die Schrottroute saubere, hochfeste und verschleißfeste Stähle herzustellen. Es ist möglich. Man hat dann zwar etwas mehr Arbeit in der Sekundärmetallurgie, muss ein bisschen nachlegieren, aber es geht. Es ist kein K.O.-Kriterium.
Stahl ist ja eigentlich ewig.
Ja, aber lass mal,
also wir haben im Prinzip vier Schritte, kann man sagen, die wir da gehen. Das ist der erste Schritt, den haben wir schon genommen. Die Werke in den USA. Der zweite Schritt, das ist unser Werk in Oxelösund in Schweden. Aktuell läuft das Werk noch über die Hochofenroute. Wir sind aber mitten in der Umstellungsphase. Das Werk wird auch elektrisch. Also es bekommt einen Elektrolichtbogenofen.
Ja, vielleicht muss man für die Zuhörer, dass das, was in Skandinavien ist, ihr habt halt wahnsinnig, ich meine, diese großen Länder, sie wohnen zwar nicht viele Leute, ich glaube, in Schweden, ganz Schweden hat, glaube ich, nur 6 Millionen Einwohner oder irgendwas.
Das ist ein bisschen mehr, sind eher 8.
Ja, aber trotzdem im Vergleich ganz relativ wenig. Aber ihr habt halt durch die Wälder, durch die Flüsse, durch alles, was ihr könnt, wahnsinnig viel regenerative Energien,
genau,
also gewinnen. Also das ist für Norwegen, also das ist ja Skandinavien bekannt dafür.
Ja. Genau, die Energie, also, die ist heute grün. Also wenn man das so
nennt. Ja, wirklich, oder?
Es ist grün per Definition. Wir sind 99% grün und exportieren natürlich auch viel Energie. Und das ist natürlich eine tolle Voraussetzung, um diesen Weg zu gehen.
Ja, überhaupt erst gehen zu können, weil wir können in Deutschland ja gar nicht gehen.
Genau, kann man schon, aber kostet sehr viel Geld.
Ja.
Kostet sehr viel Geld.
Der Strom, der mit Kohle produziert wird.
Viele sind auch davon abgekommen.
Ja.
Ja, auf jeden Fall, das ist keine Zukunft. Also dieses neue Aggregat, der Elektrolichtbogenofen, der wird Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres in Betrieb gehen.
Mhm.
Also so kurz von der Zeitschiene. Wir sind wirklich kurz davor, den roten Knopf zu drücken und das Aggregat in Betrieb zu nehmen. Und 2027 wird der Übergangsphase sein.
Dekarbonisiert.
Genau, und haben einen großen Teil zumindest. Das ist Schritt 2. Schritt 3. Ganz oben in Nordschweden bauen wir ein komplett neues Werk. Komplett neu, was auch grün ist, was mit Schrott, also auf der Schrottroute funktioniert.
Also Recycling-Schiene funktioniert.
Genau, okay. Über diese Recycling-Schiene. Komplett neues Werk mit ca. 2,5 Millionen Tonnen Jahreskapazität. Der Bau hat schon begonnen und wird ca. 2030, also auch nicht extrem weit weg, fertig sein.
4 Jahreszeitraum.
Richtig, also überschaubar. Schritt 4. Wir haben noch einen ziemlich großes Werk in Finnland, auch im Norden, was ähnlich wie Oxelösund über die Hochofenroute läuft noch. Und hier ist auch der Plan, mittelfristig, also so circa 2030, das umzustellen auf Elektro-Lichtbogenofen. Und damit haben wir bei der SSAB im Prinzip alle Werke umgestellt, auch kurzfristig umgestellt und den CO2-Ausstoß signifikant reduziert.
Aber was ja für euch oder was der Botschaft jetzt eigentlich für die Zuhörer, für die wiederum in den Werken zuständig sind, die müssen ja Bilanzen vorlegen, die sollen ja im Grunde alle den Bericht machen. Also ihr ermöglicht oder ermächtigt da jetzt im Grunde die Hersteller dazu, auch dann, dass sie ihre Verpflichtungen erfüllen. Also das ist ja eigentlich...
Absolut.
Oder? Das ist doch die Botschaft,
die jetzt da... In der Lieferkette werden die CO2-Belastungen, die SSAB nicht mehr hat, die können in der Berücksichtigung für einen Hersteller, ob das ein John Deere, ob das ein Echo ist, ob das ein Krone ist, die gibt es nicht, die werden auch nicht berücksichtigt. Das ist gut. Ich denke da noch viel weiter. Also wenn wir über die modernen Stähle, die ihr seit 5 Jahrzehnten baut, und jetzt mit Hardox IAs. Das heißt, wenn ich Volumen reduzieren kann, aber an Festigkeit und Qualität nicht verliere, kann ich ja, wie du das an dem Beispiel des Trailers mitgenommen hast, da ist ja wirklich Zuladung alles. Wenn ich mal auf die Lebenszeit gucke und sage jetzt mal, so ein Trailer ist 12, 15 Jahre im Einsatz, wenn der auf jedem gefahrenen Kilometer, ich sag jetzt mal 800 Kilo oder eine Tonne, ich weiß jetzt nicht, wie viel der mehr laden kann. Am
Schluss ist es Kraftstoffersparnis.
Ja,
und ist der Sparnis als Kraftstoffersparnis.
Da kannst du eine ganz saubere CO2-Rechnung machen, wie viel ihr in dem verarbeiteten Stahl dazu beitragt, dass die effizient grüner und dass das insgesamt effizienter wird, auch für die Umwelt in der täglichen Nutzung. Und Schrott finde ich sowieso gut, weil Stahl oder ja, das ist ja das Produkt, was man ideal recyceln kann. Ich glaube, es gibt kein besseres.
Ne? Das ist theoretisch endlos recycelbar. Stahl generell.
Ja.
Es gibt da kein Limit.
Ja. Du kannst immer wieder, das ist ja Kreislaufwirtschaft.
Das ist komplett Kreislauf, du kannst es zurückführen. Natürlich, du musst dann Sekundärmetallurgie nachlegieren oder gewisse Bestandteile rausnehmen, aber es ist eine endlos Schleife. Um nochmal auf den Punkt zu kommen, der Nutzen für die OEMs oder die Endkunden, man muss auch sagen, wenn man diesen Weg nicht geht, als Stahlwerk zum Beispiel CO2 zu reduzieren, muss man mehr CO2-Zertifikate kaufen.
Ja, richtig.
So, der Preis, der Zertifikatpreis wird tendenziell steigen. Und es wird sich nicht mehr lohnen, in Europa dreckigen Stahl, ich nenne das mal so, dreckigen Stahl
herzustellen. Also unterschiedliche grünen Stahl, also um das.
Genau. Ja. Und deswegen wird der Stahl, der einen höheren CO2-Fußabdruck hat, auch perspektivisch immer teurer. Es wird sich einfach nicht mehr lohnen, den zu kaufen, den Stahl. Also es ist für uns...
Das zumindest in Europa, also für Unternehmen, für Hersteller in Europa.
In Europa, genau. Hier gibt es die Rahmenbedingungen. Hier
gibt es ja andere Bedingungen
in den anderen Ländern.
Indien
aber und in so Europa weiter. Ist das so, dass der Stahl teurer wird, perspektivisch teurer wird. Ganz klar.
Und damit die Produkte.
Und die Produkte natürlich auch.
Ja, also das.
Na gut, die Teuerung, die haben wir gesellschaftlich in allen Bereichen. Also,
aber wir sind in unserer Branche, wir sind in der Maschinenbranche. Absolut. Und deswegen haben wir ja auch das ja auch mal, dass wir gesagt haben, wir gehen ja mal auf einen Lieferanten, auf einen Stahlhersteller. Das war ja der Grund dafür, warum wir den Podcast ja machen.
Ich bin und auch überzeugt.
Die Leute da mal neue Gedanken, dass die mal mitnehmen, also aus dem Podcast in ihre Unternehmen reinnehmen. Das Thema eben grüner Stahl, Europa, Wettbewerbsfähigkeit, das sind ja alles so Essentials jetzt, was du jetzt gerade alles erzählst.
Und ich bin überzeugt, das Thema CO2-Fußabdruck, das wird auch eine Produkteigenschaft sein. Wie heute. Okay. Es gibt ein Werkzeug, ein Zertifikat.
Das teile ich zu 100%.
Genau, es gibt ein Zertifikat, Härte, Zähigkeit, chemische Zusammensetzung, Ebenheit, nur um da etwas zu nennen. Und ich bin überzeugt, dass auch der CO2-Fußabdruck wird eine Produkteigenschaft sein. Und es wird auch dazu führen, dass das ein Marktzugang sein wird. Genau. Ist das Produkt CO2-freundlich? Was hat das für Werte?
Ja gut, weil die anderen ja alle ja Bilanz machen müssen. Also ihr müsst ja dann ein Zertifikat, also auch was mitliefern. wie groß der CO2-Fußabdruck ist. Also das genau, ist ja, also deswegen glaube ich, bin ich bei dir, das wird eine Eigenschaft sein.
Das wird eine Eigenschaft, eine Produkteigenschaft. Ja. Und das ist jetzt ein paar Monate her, aber ich war Anfang des Jahres auf einer Verbandstagung vom VD Boom, also Bauindustrie. Bauindustrie, ja. Und da gab es viele Fachvorträge, es haben OEMs gesprochen, es hat auch zum Beispiel Deutsche Bahn gesprochen. Und ich war wirklich überrascht, wie präsent das Thema von CO2, ja nicht neutral, aber verbesserten Maschinen ist. Man legt da sehr viel Wert auf die Nachhaltigkeit.
Sustainability ist überall
genau.
Ist
das große. Und ich war auch überrascht.
Große Damoklesschwert, das haben wir schon fast gesagt. Das ist ja
eine große Überschrift. Genau. Und noch darüber hinaus, es wurde sogar über die grüne Baustelle gesprochen. Und das ist auch kein Science-Fiction. Man hat wirklich schon Testbaustellen in Deutschland, wo Maschinen elektrisch
betrieben werden. Ja, hat er München, ja Bayern, bei Dieter um die Ecke.
Elektrisch. Da ist das doch so. Und da ist es wichtig, dass man nicht nur guckt, was stoßen die Maschinen während
der Operation. Das ist ja der Wirtschaft, also des Betriebs aus.
Während des Betriebs aus, sondern wie ist der Abdruck von der Maschine? Was für Stahl setzt man ein? Was für Reifenteile setzt man ein? Etc. Also das wird Hand in Hand gehen und das wird auch dazu führen, das meine ich mit Marktzugang, dass gewisse Ausschreibungen nur noch an die Firmen gehen, die diese Anforderungen erfüllen können.
Da geht es nicht nur um Lärmemissionen.
Du hast vollkommen
recht, da geht es um die Gesamtbilanz.
Da geht es um die Gesamtbilanz von der Produktion bis zum Ausstoß.
Warte, du hast jetzt die Zukunft in der Bauwirtschaft gerade beschrieben. Wie siehst du das eigentlich? Wird sich da in den nächsten 10, 15 Jahren in der Landwirtschaft?
Ja, gute
da,
was, Frage.
Das hat er ja uns gerade in den Mund gelegt. Also ändert sich, siehst du da auch Veränderungen in der Landwirtschaft?
Also wenn bringt man
ihr, Deutschland... Habt ihr schon auch Projekte in Stahl oder sonst was? Du hast ja gerade, wir haben ganz viele, du hast ja wirklich uns tief reinschauen lassen. Habt ihr da, also kannst du was erzählen oder gibt es was zu erzählen?
Ja, es gibt natürlich immer was zu erzählen. Aber um kurz auszuholen, wenn man sich Deutschland anguckt, wir stehen aktuell bei circa 84 Millionen Einwohnern, circa.
Ja, ja.
So Tendenz, nicht groß steigend, aber auch nicht sinkend, also Tendenz flat. Das bedeutet, 84 Millionen Menschen müssen ernährt werden und die Nutztiere noch dazu, selbstverständlich. Mein Punkt kommt jetzt. Es gehen täglich ca. 50 Hektar an landwirtschaftlicher genutzter Fläche verloren. Ja. Und um 50 Hektar etwas anschaulicher zu machen, wir sprechen über ca. 70 Fußballfelder jeden Tag allein in Deutschland. Deswegen die Antwort, die ist ganz klar, es muss sich etwas tun im Sinne von Produktivität und Effizienzsteigerung. Und man kann nicht alles outsourcen, man kann nicht alles vom Ausland holen, landwirtschaftliche Produkte. Deswegen ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Richtig, Stichwort Abhängigkeit. Deswegen ist das ein Punkt, der in den nächsten Jahren absolut kommen wird. Und wir sind auch schon jetzt
mit gewissen... Gibt es was zu erzählen? Kannst du uns da mal reinschauen lassen, also in diese Kugel?
Ja,
oder die Zuhörer, also wir machen es ja für die Zuhörer.
Ja, ein bisschen was. Also Gewicht spielt natürlich schon eine Rolle. Gewicht und Lebensdauer von Produkten etc. Und wir sind wirklich dabei, Kunden zu beraten, wie kann man konstruktiv etwas tun. Und hier geht es nicht nur um Hardox Sahes, hier geht es auch um Hohlprofile, um Rohre, die es natürlich auch als hochfeste, verschleißfeste Variante gibt, heute schon. Und das ist unser täglich Brot, speziell für diese Abteilung, die sich damit beschäftigt, Rohrprofile, die Kunden zum Testen zu animieren, zu sagen, hier, es gibt da was, wo ihr euch richtig Gewicht und in dem Sinne auch CO2, Fußabdruck
einsparen könnt. Und vielleicht in einer Maschine unterschiedliche Stahlgüten überhaupt
absolut
verbauen und das nicht nur mit einem Produkt zu machen, um damit eine höhere Effizienz zu bekommen, eine längere Haltbarkeit, ja, das kann ich mir auch vorstellen.
Und wir begleiten das wirklich gerne. Also wir sind, wie eingangs schon gesagt, wir sind nicht nur da, um einen Stahl von A nach B zu schicken. Wir sind da, um zu unterstützen, zu beraten, technisch zu beraten, auch Simulationen durchzuführen. Können wir auch in Schweden, wenn es um gewisse FEM-Berechnungen geht.
Okay, das macht ihr. Also ihr simuliert das quasi am Rechner, aber ihr könnt das dann auch quasi live testen, oder?
Wir haben zwei Optionen. Also wenn das um Abrieb geht, dann können wir das live testen. Das machen wir im Werk. Ist wie eine Art Trommel, wo wir das über Wochen, Monate simulieren können, verschiedene Güten, auch verschiedene
Materialien
und Umwelteinflüsse, das können wir auch mit simulieren. Aber auch im Rechner, also klassische FEM-Berechnungen, ja, wenn es um konstruktive Dinge geht, dann können wir da auch.
Ja, ihr könnt da im Grunde das auch konstruktiv, wie du sagst, auch in der Entwicklung, die Unternehmen, auch kleine Unternehmen, also ich glaube, das war dir gestern Abend ja nochmal wichtig, dass ihr nicht nur für die Großen, gerade auch von euch, von SSAB und ihr als Martin Steudel, dass ihr die Leute auf euch zukommen können, auch Kleinunternehmen, weil ihr solche Sachen für die übernehmen könnt, ja, also in der Dienstleistung und Simultaneous Engineering und all diese Dinge, oder? Dass ihr steht den Leuten ja in allen Bereichen an der Seite.
Das versuchen wir
zumindest. Das hast du uns gestern, das war ja Botschaft gestern Abend, ja.
Genau, absolut. Und das ist auch nochmal untypisch für ein Stahlwerk. Die meisten, die an ein Stahlwerk denken an riesige Mindestwalzmengen.
Genau.
So, und das kann natürlich eine Hürde sein, dass die Mindestwalzmenge ein K.O.-Kriterium ist. Und das wollten wir von Anfang an ausschließen. Deswegen haben wir schon vor Jahrzehnten begonnen, eigene Leger aufzumachen, weltweit eigene Leger, um auch den kleinen Kunde mit Tafel, also ein, zwei Tafeln, beliefern zu können. Es sollte niemals ein K.O.-Kriterium sein. Wenn man das noch ein Stück weiterdenkt. Der kleine Endnutzer, der kann mit einer Tafel Blech nichts anfangen. Der braucht ein Teil, braucht ein fertiges Teil. Wie kriegt man das geregelt als Stahlwerk? Und wir haben uns für den Weg entschieden, ein externes Partnernetzwerk aufzubauen. Mhm. Unsere sogenannten Hardox Wear Parts Partner, mittlerweile weltweit 500.
Okay, und das ist unser verlängerter Arm.
Das hört sich ja ganz genau, das sind an, im Prinzip externe Firmen, die exklusiv von uns Hardox bekommen, die zertifiziert sind, die Maschinen sind zertifiziert, der Prozess ist zertifiziert. Also es ist nicht einfach, so ein Partner zu werden. Es ist ein ziemlich langer Prozess. 500 Firmen weltweit gibt es mittlerweile. Und das ist im Prinzip unser verlängerter Arm
zu den Endnutzern.
Und das ist das... Dort bekommt man Stückzahl 1. Ab Stückzahl 1 fertige Teile.
Wahnsinn.
Zugeschnitten. Ja. Und es gibt sogar Firmen, die liefern nicht nur die Teile, die bauen die auch ein in die Maschine.
Okay.
Und jedes Netz oder jeder Partner, jede Firma hat so einen gewissen Schwerpunkt. Recycling oder... Jede Firma ist anders, deswegen gibt es da auch viele
verschiedene Firmen. Wenn wir jetzt Video, dann wird man uns mit staunenden Augen sehen, weil es ist ja schon... Also, Martin, also wir sind, die Zeit ist natürlich unheimlich fortgeschritten, deswegen eigentlich mal noch so, also das machen wir eigentlich immer so, dass man so eine persönliche
Frage, so ein Resümee,
wenn du das jetzt so jetzt auch von dem, was du jetzt alles so den Zuhörern schon teilhaben hast lassen, was wird dich, wo du sagst, das hat dich am meisten fasziniert jetzt auch im Rückblick, wo du sagst, Projekte oder Anwendungen, die irgendwo so einen wirklich nachhaltigen Eindruck bei dir hinterlassen hat. Fällt dir was ein?
Ich hatte es ja schon kurz angeteasert, ein paar Beispiele, Müllindustrie oder der Kunde mit der Kohleumschlagsschaufel.
Aus der Landwirtschaft was?
Es sind...
Ja, aus der Landtechnik, also wir müssen ja Landtechnik.
Aus der Landtechnik kann man sagen, es gibt Aha-Effekte über die Bearbeitung von dem Stahl. Das ist oft noch ein großes Fragezeichen, wenn es um hochfeste, verschleißfeste Stähle geht. Wie freundlich ist der in der Werkstatt auch zu schweißen? Auch zum Beispiel auf dem Feld zu schweißen. Und oftmals konnten wir dem Kunde wirklich die Angst nehmen, zu sagen, das ist kein Hexenwerk. Das geht heutzutage. Das sind keine...
Machst du das mit Schutzgas oder was ist das da, was man da beachten muss?
Es geht hauptsächlich um das Thema Vorwärmen. So, aber die Stähle sind so konzipiert, dass man im dünnen Bereich auch schon ohne großes Vorwärmen da arbeiten kann. Mhm. Also das war auch das ist ein ganz wichtiger Aspekt, wenn wir generell Güten bauen, neue Güten auf den Markt bringen. Werkstattfreundlichkeit, die müssen sehr freundlich sein in der Werkstatt.
Also verarbeitungsfreundlich.
Verarbeitungsfreundlich, ja, genau.
Fällt dir noch was ein?
Ja, noch vieles.
Ja, das merkt man schon. Du bist ja, so durch und durch Stahl.
Wenn ich es mal resümieren kann und darf, dann muss ich heute hier mitnehmen aus diesem Talk, dass Stahl absolut keine Produktgrenzen hat...
Oder wenig. Also
ja, eigentlich, also wir haben ja hier heute wirklich eine Evolution miterleben dürfen über 50 Jahre Hardox in allen Bereichen, dass es keine Produktgrenzen gibt, dass ihr so innovativ seid, dass ihr mit euren Kunden in den Dialog geht, dass ihr euch die Anwendungsfälle anschaut, dass ihr mit dem Kunden gemeinsam evaluiert. Und dann die Dinge, die für einen Kaufmann, und ich bin ja so, jeder weiß, dass er so ein Zahlen-, Daten-, Fakten-Mensch, das heißt Kosten und Effizienz, dass ihr das berücksichtigt, das muss ich sagen, das war mir jetzt aus meiner Betrachtung von Stahl, so habe ich Stahl noch nie gesehen. Und das ist für mich ein komplett neuer Fokus, dass Stahl viel, viel besser ist, als ich es gedacht habe. Und dass es keine Grenzen gibt, dass man denen wirklich, dass man so punktuell mit Stahl agieren und arbeiten kann und dass ihr ab Stückzahl 1 liefern könnt.
Stückzahl 1.
Und fertige Baugruppen, also das finde ich gigantisch, muss ich sagen.
Wille, um das nochmal in unserem Consult, also als Berater, versuchen wir immer so einen ganzheitlichen Blick immer so drauf. Ich habe noch nie so einen ganzheitlichen Stahl.
Genau, geht mir genauso.
Das, also ich glaube, das haben auch die Zuhörer, dass sie sagen, also das haben sie noch nicht. Also diese ganzen Aspekte, die du heute und ich, wahrscheinlich gibt es noch diverse weitere, die wir also in einer Stunde erläutern können, also die da noch mit reinkommen.
Ja, wir bleiben das, dran am Stahl, ja, oder?
Wir bleiben am Stahl dran. Genau. Also wie gesagt, das war der Trekker Talk Podcast mit Martin Steudel von SSAB. Also wie so schön, also ist immer die Abkürzung, dieser fast ein Zungenbrecher, SSAB.
Kann ich vielleicht noch ein kurzes Schlusswort?
Ja, ja, natürlich.
Sagen.
Ja,
also was mir ganz wichtig ist, auch den Zuhörern zu sagen, wenn es um neue Güten geht, Upgrading etc., hochfeste, verschleißfeste Güten, man muss keine Angst haben, wenn es um die Verarbeitung geht. Das sehen wir oft als Hürde, dass das noch mit Respekt behandelt wird, was auch richtig ist. Aber man muss definitiv keine Angst haben, auch in der Landtechnik hochfeste und verschleißfeste Stähle einzusetzen. Wir sind definitiv da, um zu unterstützen, wenn es um Beratung geht. Es gibt Broschüren, es gibt mittlerweile auch Apps, die schon Vorschläge geben können auf den spezialisierten Anwendungsfall. Ansonsten stehen wir persönlich zur Seite mit Unterstützung.
Ja. Vielen herzlichen Dank, Martin, wirklich für diese informativen Brancheninsights, diesen ganzheitlichen Blick auf Stahl. Das war, also ich finde es unheimlich inspirierend. Wirklich nochmal da vielen Dank, was du uns und den Zuhörern vermittelt hast. Genau. Uns gibt es schon bald wieder, überall da, wo es Podcasts gibt. Natürlich auch auf der Homepage vom New Ideas Think Tank. Aber ich denke auch, dass ihr den Podcast irgendwo einbinden werdet in auf euren Plattformen. Bis dahin, machen Sie es gut und bleiben Sie uns wohlgesonnen, also alle. Ihr Dieter Denzer und
Ilja Führer. Vielen Dank,
Martin. Vielen Dank.